Durchs Dickicht. Wissen und Diskurs auf Orange 94.0.
Was geht ab in Mordor?
Die transdenubische Kultursendung mit
Ursula Naprafnik
und Niki Preglau.
Ja, servus Ursula, wie geht's dir?
Hallo, naja, die Hitze hat uns wieder erfasst. Dafür ist natürlich die alte Donau wieder sehr,
was,
sehr...
Warst du schon schwimmen?
Ja,
oder
sogar
im Kalten. Gab es einen Tag, an dem du nicht schwimmen warst?
Naja, die Wochenenden, wenn zu viele Leute sind, aber unter der Woche perfekt.
Ja, das sind die Badegäste an der Riviera.
Und das leider oft zu viel. Also wenn man wirklich so schwimmen möchte wie ich hin und her, ist das dann schon verkehrstechnisch problematisch.
Das wäre Zeit für so Sportbahnen oder so.
Ja, vielleicht kommt es noch, werden wir sehen.
Hey, was geht ab in Mordor?
Naja, ich bin total glücklich, dass wir heute eine sehr spezielle Gästin haben. Und zwar zu uns ist gekommen die Isabella Kaiser. Hallo Isabella.
Hallo Ursula, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, die Isabella Kaiser ist die Nachfolgerin von Kurt Schmidt, der in Pension gegangen ist. Und sie ist die Vorsitzende der Kulturkommission und Benennungskommission. Jetzt Isabella, vielleicht, dass sich die Floridsdorferinnen so was vorstellen können. Was ist da eigentlich deine genaue Aufgabe?
Ja, hallo. Wie gesagt, ich bin Isabella Kaiser, ich bin die Nachfolgerin von Kurt Schmidt. Ich habe die große Ehre, der Kultur- und Benennungskommission in Floridsdorf vorzusitzen. Was tun wir? Das klingt natürlich jetzt alles ein bisschen theoretisch. Es gibt ja die Möglichkeit, über die MA7, über die Kulturförderung der Bezirke Kulturanträge einzubringen und Projekte zu fördern. Das kann eine Einzelperson sein, die etwas einbringt, aber auch ein Kulturverein. Meistens sind es Kulturvereine. Diese Anträge werden gesammelt in der Bezirksvorstehung und 5-6 Mal im Jahr oder 6-7 Mal im Jahr, je nach Bedarf, wie viele Anträge da sind, halten wir eine Sitzung ab. Wir sind ein Gremium, das aus den unterschiedlichen in der Bezirksvertretung vertretenen Parteien sich zusammensetzt. Und wir treffen gemeinsam die Entscheidungen, wir schauen uns die Anträge vorher an. Schauen natürlich, es ist natürlich abhängig davon, es gibt Kriterien natürlich, es muss ein Bezirksbezug da sein, es muss öffentlich sein, also die Öffentlichkeit muss dieser Veranstaltung beiwohnen können. Wir schauen uns dann an, sozusagen, welche Anträge eingebracht worden sind, natürlich auch, wie viel Geld beantragt wird, schauen dann, ob wir das vollständig fördern oder teilweise fördern. Es ist natürlich so, wir haben natürlich auch begrenzte finanzielle Mittel, das ist auch klar, ja. Also wir müssen da halt schon schauen, wie wir damit umgehen, dass wir die verantwortungsvoll einsetzen, weil es halt Steuergeld ist. Dann treffen wir die Entscheidungen in der Kommission. Ich alleine kann gar nichts entscheiden. Ich bin Vorsitzender einer Kommission und die Entscheidung trifft die Kommission.
Wie viele sind da eigentlich drin?
13 Leute.
13 Leute.
Wir sind 13 Personen, ja. Also Gleichstand darf es eigentlich keinen geben bei Abstimmungen, weil wir 13 Personen sind, ja.
Und wird das oft einstimmig?
Meistens. Die allermeisten Beschlüsse sind einstimmig, weil es geht ja um Kultur. Kultur ist natürlich jetzt nicht unpolitisch, das ist keine Frage. Aber es geht jetzt, es sind in der Regel ganz, ganz wenig strittige Projekte dabei. Manche Dinge müssen diskutiert werden, erklärt werden vielleicht. Aber üblicherweise sind wir uns da sehr einig, was die Kulturförderung betrifft.
Okay, das klingt ja gut. Mhm. Und es gibt ja eine Person da, der gewählt worden ist, ist der... auch in der Kulturkommission drin? Oder wie ist das mit den Parteien? Sind die wirklich alle, die kandidiert haben, eigentlich vertreten? Oder?
Nein, das in den Kommissionen nicht. Das sind nur die Parteien, die Clubstatus haben, vertreten. Also die zumindest mehr als zwei Abgeordnete haben im Bezirksparlament.
Glück gehabt.
Also eine Einzelperson, die angetreten ist, ist nicht vertreten. Und natürlich, es sind 13 Personen drin, es sind auch nicht alle Parteien sozusagen drinnen in den Kommissionen vertreten, weil sich das nicht ausgeht mit der Anzahl der Menschen dann. Ja. Also die größeren bis zu einer bestimmten Anzahl an Abgeordneten. Das ist eine wahlarithmetische Geschichte, wie das errechnet wird. Ja. Also ich bin keine gute Mathematikerin, ich kann da jetzt nicht genau sagen, wie das errechnet wird. Ja. Aber es wird nach einem Schlüssel errechnet, welche Parteien dann bis zu welcher Größe in den Gremien vertreten sind.
Aha, gut. Und jetzt habe ich Benennungskommission, seid ihr da also zuständig auch. Und wer stellt da eigentlich die Anträge oder wird das intern diskutiert? Zum Beispiel, mir fällt nur aktuell das Willi Resetaritz ein.
Also da werden...
muss man, glaube ich, ein Jahr warten.
Also man darf nach jemand Lebenden nichts benennen, keine Plätze, keine Gebäude benennen. Und in der Regel muss man ein Jahr warten. Die Person muss ein Jahr verstorben sein, damit ein Gebäude, ein Platz, eine Straße nach ihr benannt werden darf. Ja.
Und wer kann da, also könnte ich zum Beispiel sagen, ja, diese Person aus Floridsdorf war so prägend für den Bezirk, ist schon tot. Könnte ich da zum Beispiel einen Vorschlag einbringen? Oder?
Ja, natürlich. Man könnte an die einzelnen Mitglieder oder die Vorsitzende der Kommission herantreten und sagen, da gibt es eine Person, die Floridsdorf sehr geprägt hat, die ganz, ganz wichtig war für Floridsdorf. Dann schaut sich die Kommission das an. Wie ist die Kommission, die das entscheidet? Da sagt man, gut, ja, diese Person, super. Da gibt es nichts, was man, natürlich gibt es bei vielen Personen was zu kritisieren, aber da gibt es nichts, was jetzt irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Zeit des Zweiten Weltkriegs, Nationalsozialismus denken, belastet wäre, kann man sagen, super, tolle Leistungen für den Bezirk, ja, nach dieser Person kann man eine Straße benennen. Das muss dann natürlich noch in der Bezirksvertretung beschlossen werden und dann natürlich auch im Gemeinderat, weil es ja für ganz Wien dann relevant ist, ja.
Ja, na, ich finde das nämlich so, Straßenbenennungen sehr, sehr wichtig oder Platzbenennungen, weil so bin ich eigentlich auf den Herrn Weisel gekommen, was ja. der für einen Bezirk eigentlich alles geleistet hat. Super. Na, das ist sehr, sehr spannend. Und ihr 5 bis 6 Mal im Jahr?
Ja, so ungefähr. Ja, es fängt halt gerne an, wenn es ja viele Anträge sind, die behandelt werden müssen, weil wenn jetzt jemand einreicht für Oktober oder September etwas, dann sollte man die Sitzung halt vor September oder Oktober machen, prinzipiell. Aber grundsätzlich auch wichtig vielleicht, falls jemand, der zuhört oder die zuhört, einreichen möchte, das Einreichdatum ist relevant. Das muss 8 Wochen vor der geplanten Veranstaltung eingereicht werden. Wann wir es beschließen, wir können es theoretisch auch rückwirkend beschließen. Mhm. Wann wir es beschließen, ist nicht so relevant, aber das Einreichdatum ist relevant. Ja. Okay. Aber natürlich bemühen wir uns, das möglichst vor der Veranstaltung zu machen.
Okay, sehr, sehr gut. Dann, es sind ja jetzt im Bezirk sehr, sehr viel Umbrüche, also so größere Projekte. Ich meine, das eine, wo wir die Veronika Korb-Hasloch gehabt haben, ist wegen Zoom. Mhm. Und das wird ein bisschen jetzt nicht heuer die Eröffnung, sondern aus welchen Gründen auch immer wird das nächstes Jahr stattfinden. Und der Mühlschüttelpark wird erweitert. Da gab es ja auch einige Proteste oder Sachen, die aber dann ausgeräumt worden konnten, wie zum Beispiel, dass da ein Tourismusparkplatz widerlegt worden ist. Und die Eröffnung findet am 25. September statt. Jetzt ist das jetzt gab es auch bezüglich der Namensgebung eine ziemliche Diskussionen und der wird jetzt wirklich Bank Austria Park dann heißen.
Ja, also ein Bank Austria Park deswegen, weil die Kunstwerke, die vom Künstlerkonsortium rund um André Heller gestaltet werden, von der Bank Austria bezahlt werden. Also das kostet den Steuerzahler, die Steuerzahlerin gar nichts. Die Stadt Wien sozusagen gestaltet den Park neu, also die Parkgestaltung, die Raumgestaltung obliegt natürlich der Stadt Wien. Aber die Kunstwerke, das Bezahlen der Kunstwerke, das zur Verfügung stellen, das, wie gesagt, macht die Bank Austria. Das kostet die Steuerzahlerin, wie gesagt, nichts. Und dementsprechend ist dann aber Bank Austria Park, weil sie halt den Park finanzieren, die Kunstwerke finanzieren, ist das der Weg gewesen, auf den man sich geeinigt hat.
Jetzt wollte ich fragen, wie weit hat eigentlich Bezirk oder der Bezirk einen Einfluss? Also kann ein Bezirk zum Beispiel, wenn ich nehme an, die Stadt Wien kommt dann mit diesem Projekt, oder wie weit kann dann zum Beispiel ein Bezirk partizipieren oder sagen, ja, das würde uns noch gefallen, oder kann man die Künstlerin, die aus Floridsdorf, weil das sind ja sehr renommierte Künstlerinnen auch da, dass die da auch eine Skulptur zum Beispiel gestalten können. Gibt es da einen Spielraum?
Also auf die Skulpturen eigentlich nicht, weil, wie gesagt, das nicht der Stadt Wien obliegt. Das ist, wie gesagt, privat finanziert, sozusagen zur Verfügung gestellt quasi von der Bank Austria, da nicht. Natürlich kann man Vorschläge machen, ja, aber eigentlich, wenn das von der Stadt Wien finanziert wird, über das Zentralbudget, sozusagen nicht über das Bezirksbudget läuft, kann man natürlich Vorschläge machen, wird man natürlich informiert, gehört, aber sozusagen eigentlich beschließen, wirklich konkret verändern kann man es da nicht. Man kann natürlich Vorschläge machen, das ist keine Frage.
Also vorab könnte man vielleicht, ob dann eingegangen ist, eine andere Sache, aber wenn dann die Stadt Wien sagt, das ist eigentlich eine gute Idee, könnte vorab.
Also es finden natürlich Gespräche statt, das ist keine Frage, aber so wirklich Einfluss, so eigentlich sagen, wir möchten das nicht bestimmen, das können wir nicht, darüber das verändern, nachhaltig können wir nicht.
Ja, Okay, gut, gut. Also der Mühlschüttelpark, in Zukunft dann Bank Austria Park.
Wird aber keiner sagen, es sagen jetzt schon alle Leute, André Heller Park oder Mühlschüttel Park. Also Bank Austria Park, glaube ich, wird sich nicht so im allgemeinen Gespräch durchsetzen, aber ist die Frage halt. Offiziell wird das der Name sein, ja.
Okay, super. Und wie gesagt, am 25. September ist die Eröffnung. Ja. Und ja, bin ich schon sehr gespannt, wenn die ganzen Skulpturen dann gezeigt werden, die jetzt noch alle verpackt sind.
Ja, ja, sicher,
aber vor Ort sind sie schon und ja.
Noch geheim gehalten, sozusagen, wird sicher eine tolle Sache werden, die Eröffnung, und sicher auch etwas, dass der Bezirk Floridsdorf gutes Renommee für den Bezirk ist und sicherlich auch eine den Floridsdorf als Kulturbezirk sich auch ein bisschen wieder voranbringt.
Ja, na, wir sind eh ganz froh, dass sich da etliches geändert hat in Floridsdorf kulturmäßig. Ja, dann noch ein anderer Punkt, der mir sehr wichtig erscheint oder so, ist das Gloria-Theater. Weil es gab da anfangs, wurde gesagt, dass es da eine offizielle Ausschreibung gibt. Jetzt waren natürlich sehr viele enttäuscht, dass das nicht so war. Kannst du uns vielleicht ein bisschen die Hintergründe dazu sagen?
Genau, also da hat weder die Stadt Wien noch der Bezirk einen Einfluss darauf, für das Gloria-Theater wirklich im Privatbesitz. Das hat dem Gerald Pichowitz gehört, das war sein Theater. Und das, da haben wir natürlich keinen Einfluss darauf, da eine offizielle Ausschreibung zu machen. Das geht über die Nachlassverwaltung natürlich sozusagen, und wir sind sehr froh, dass sich da jetzt jemand gefunden hat, zwei Personen gefunden haben, die das Theater gerne weiterführen wollen. Sind wir natürlich sehr froh, dass das einzige Theater hier im 21. Bezirk weiter bestehen wird. Ganz, ganz wichtig für uns natürlich, auch als Kulturbezirk, ganz, ganz wesentliche Geschichte. Aber offizielle Ausschreibung, das hätte dem Nachlass der Nachlassverwaltung obliegen, das zu tun, aber nicht dem Bezirk, weil es wie gesagt im Privatbesitz ist.
Und das bleibt dann weiterhin in Privatbesitz und wird aber gefördert?
Ja, genau. Es gibt über die Kulturförderung, bekommt dort, kann das Theater natürlich auch einreichen, die Programme, die da gefördert werden. Vor allem auch die Kinder- und Jugendprogramme, die ja auch immer stattgefunden haben im Gloria-Theater, haben auch immer Förderungen bekommen. Aber das kann natürlich das Gloria-Theater als Verein, als Betreibergesellschaft natürlich dann auch einreichen um Kulturförderung, natürlich. Ja.
Und weißt du schon, wer das übernehmen wird oder wer die Personen sind?
Ne, kolportiert sind die Claudia Ronefeld und der Michael Mittermeier waren, die aus dem Ensemble des Gloria-Theaters waren. Das ist das, aber mehr Information als das, was über die Medien gekommen ist, habe ich auch nicht näher.
Aha, und wann seine Eröffnung oder Spiel ist noch alles uns, also.
Ich glaube, das wird noch eine längere Geschichte sein. Vermute ich jetzt, also bei der Kaiser, ich habe jetzt keine Indizien dafür, aber ich denke mal, einen Nachlass zu klären von einem ganzen Theater ist schwierig. Auch die Finanzierung aufzustellen wird schwierig sein, das Ensemble, die Stücke. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch eine ganze Menge zu tun ist, bevor eine Eröffnung stattfinden kann, weil das muss ja Hand und Fuß haben. Es hat ja keinen Sinn, wenn man irgendwie beginnt und dann eine Spielpause von mehreren Monaten hat. Also ich glaube, dass sich das noch ein bisschen hinziehen wird, weil ich glaube, dass das ein sehr großer organisatorischer Aufwand ist, ein Theater zu führen und wieder zu revitalisieren.
Okay. Na, ich bin jedenfalls schon gespannt, ob dann welche Produktionen da reinkommen, ob auch Gastproduktionen kommen. Und ja, auf jeden Fall eine Sache, die man sich dann anschauen muss. Und vielleicht, weil wir haben es ja nicht geschafft, einmal dort Interviews zu machen, weil ja, es so viel im Bezirk mittlerweile gibt, was dann immer so schade ist. Aber ja, wären wir schon beim Neubeginn vom Gloria-Theater. Ich hoffe, der Name bleibt erhalten, weil ich finde den Namen wahnsinnig schön. Und es gab ja früher im Bezirk sehr, sehr viele Kinos, haben wir mal gehört bei einem Interview. Und es war ja früher ein Kino drinnen und das hat auch schon Gloria-Kino geheißen. Ja. Bist du im Bezirk aufgewachsen?
Nein, ich bin nicht im Bezirk aufgewachsen. Ich bin eigentlich gebürtige Favoritnerin und bin seit 15 Jahren im Bezirk. Also in Floridsdorf tätig. Also tätig bin ich schon länger. Ich habe 18 Jahre am Ella-Lingens-Gymnasium in der Gerersdorfer Straße unterrichtet. Ich bin eine Lehrerin von meinem Zivilberuf her und unterrichte jetzt am Gymnasium für Berufstätige auf der Brünnerstraße, also Abendsgymnasium. Ja, also ich bin schon lange in Floridsdorf, meine Eltern wohnen auch in Floridsdorf, aber ursprünglich komme ich aus Favoriten, ja.
Ah, und du hast, was unterrichtest du?
Geografie und Geschichte.
Ah, Geschichte, sehr gut, sehr gut.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Einer meiner Lieblingsgegenstände in der Schule. Sehr gut. Ja, genau, wenn Brünnerstraße am Gymnasium. Ja. Ich habe auch extern die Matura nachgemacht. Jetzt wollte ich dich fragen, vielleicht wissen das einige nicht. Wie ist das auch so die Möglichkeit? Weil früher gab es im 17. Bezirk dein Amtsgymnasium. Ist das so parallel? Das gleiche
also das
System.
Sind wir, es war im 15. Bezirk am Henriettenplatz, also war das Gymnasium früher, ja. Es gibt schon seit 100 Jahren das Abendsgymnasium Wien oder Gymnasium für Berufstätige, offiziell ist der Name. Und vor 2014 ist das Gymnasium auf die Brünnerstraße übersiedelt, weil es ein eigenes Gebäude jetzt ist und der Betrieb findet nicht nur am Abend statt, sondern Unterricht ist den ganzen Tag, Vormittag, Nachmittag, Abendschiene und es ist so, wie du sagst, man kann nicht nur die Matura, sondern die ganze Oberstufe nachholen bei uns. Voraussetzung ist, dass man mindestens 17 Jahre alt ist und einen Pflichtschulabschluss hat. Und wenn man Migrationshintergrund hat, also dementsprechend Deutschkenntnisse vorweisen kann oder eben einen Pflichtschulabschluss aus Österreich. Aber das ist es im Prinzip. Und dann ist ein öffentliches Gymnasium, das gratis ist, das jeder besuchen kann.
Ja, also nachdem ich wirklich extern eben die maturiert habe, finde ich das wirklich eine wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil Menschen haben so individuelle Lebensgeschichten und es gibt viele Leute, die dann erst spät erkennen, wie wichtig eigentlich Bildung ist oder Schule ist und dann vielleicht nicht die finanzielle Möglichkeit haben. Deswegen finde ich wirklich solche Projekte sehr, sehr wichtig und toll, dass das jetzt auch in Floridsdorf gibt. Kannst du uns vielleicht noch sagen, Brünnerstraße?
Brünnerstraße 72, das ist neben dem Krankenhaus Nord. Also direkt bei der Schnellbahnstation Brünnerstraße, mehr oder weniger. Neben dem Krankenhaus Nord, ein Stückchen stadtauswärts vom Krankenhaus Nord, sind wir. Da war früher das BWL-Institut der Uni drinnen. Das ist so ein blaues Gebäude, das ist zurückversetzt. Und wie gesagt, Brünnerstraße 72. Man kann jedes Semester, wenn ich kurz Werbung in eigener Sache machen darf, man kann jedes Semester neu einsteigen. Also man kann auch im Wintersemester, im Sommersemester, im ersten Semester beginnen. Und wie gesagt, man braucht einen Pflichtschulabschluss und muss mindestens 17 Jahre alt sein und ins Berufsleben eingetreten sein. Das heißt eben für Berufstätige. Aber das ist es im Prinzip. Und jeder Mensch, der eine alternative Bildungsbiografie hat, was ja, wie du sagst, häufig vorkommt, was ja nicht ein Makel ist, sondern im Gegenteil, was extrem Positives ist, wenn man schon was erfahren hat, Berufserfahrung hat und dann draufkommt, man möchte das wirklich, ist das ja eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin sehr froh und stolz, dort unterrichten zu können, weil wir ganz tolle Menschen dort haben. Und wie gesagt, weitersagen, Geheimtipp, aber wie gesagt, es gibt uns und man kann hier auch die Matura und die Oberstufe nachholen bei uns, ja, gratis.
Jetzt wollte ich, weil ich war in der Volkshochschule und habe dort extern die Matura gemacht und da gab es aber immer so zum Beispiel Geografie, Geschichte, so geblockt und das ist aber da im System anders,
also wir
was
haben,
ich jetzt ein bisschen raushöre.
Es ist ein ganz unter Anführungszeichen normales Gymnasium, ein Oberstufenrealgymnasium, wir haben einen ganz normalen Lehrplan eines ORGs, mit dem einzigen Unterschied, dass wir keinen Turnunterricht haben, also Sportunterricht haben wir keinen, ja, aber das ist das Einzige, das ist bei den Abendgymnasien nicht vorgesehen, ja. Alles andere haben wir. Wir haben ein reines Modulsystem und es ist halt nicht so, dass man einen Gegenstand wirklich 4 Jahre lang durchgehend hat, sondern zum Beispiel Geografie und Geschichte hat man nur zwei, also Geografie hat man nur 2 Semester, dafür halt 4 Stunden in der Woche. Also das Ganze ist natürlich etwas geblockter, natürlich darauf zugeschnitten, dass die Menschen, die berufstätig sind, da die Schule auch besuchen können. Ja? Weil es wäre nicht sinnvoll, wenn man dann wirklich alle 4 Jahre alle Gegenstände hat, sondern das sind erwachsene Menschen. Man kann das ein bisschen blocken, es ist ein bisschen vorlesungshafter der Betrieb. Man kann natürlich schon auch Gruppenarbeiten und sowas machen, aber man muss halt mehr Stoff in einer kürzeren Zeit unterbringen. Aber erwachsene Menschen, die ins Berufsleben eingetreten sind, haben damit in der Regel kein Problem.
Ich habe ja mal so eine Studie gelesen, dass Leute, die extern maturiert haben, zum Beispiel, wenn die dann weiter studieren, dann so diese Abschlüsse dann in viel kürzere Zeit machen. Hast du da auch irgendwie so Erfahrungen mit Leuten selber in der Schule, dass die dann aufgrund vielleicht ihrer Lebensumstände oder so dann die Schule ganz anders wahrnehmen als in Regelunterricht oder Regelschule?
Also die Wahrnehmung ist schon ein anderer, ganz kurz. Bei uns maturiert man nicht extern, sondern es ist wie an jeder normalen Schule. Also sozusagen ich prüfe auch, wenn ich selber Geografie unterrichtet habe, prüfe ich dann auch selber bei der Matura. Also immer die Lehrperson, die zuletzt den Fach unterrichtet hat, den Gegenstand unterrichtet hat, die prüft dann auch bei der Matura. Ja. Also wie gesagt, die Schule anders wahrnehmen, ja, absolut. Weil viele Menschen das dann einfach viel mehr zu schätzen wissen, weil sie gesagt haben, ja, ich habe das abgegeben. Oder einfach sagen, ich wollte eine Lehre machen, ich habe Koch und Kellner gelernt, jetzt möchte ich die Hotelfachschule besuchen zum Beispiel. Oder ich bin beim Bundesheer bei der Polizei, möchte Offizier werden, brauche eine Matura. Oder ich bin in irgendeinem Supermarkt, möchte Abteilungsleiterin werden oder Abteilungsleiter, brauche eine Matura. Oder einfach, ich habe die Schule abgebrochen, weil ich es nicht gepackt habe, weil ich faul war oder nicht faul war, sondern einfach, es hat nicht in meine Lebensrealität gepasst. Ja? Ich habe es mich hängen lassen, habe es nicht geschafft und jetzt habe ich aber die Biss, dass ich das nachhole. Ja? Das nehme ich schon ganz stark wahr, ja? Dass die Schule anders wahrgenommen wird. Ja?
Sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich,
Ich habe auch eine Frage, die ist mir gerade eingefallen, weil du hast gesagt, was du machst als Vorsitzender, aber nicht, warum du es machst. Also was motiviert dich? Ich meine, es ist ja schon eine aufwendige Tätigkeit, ist ja mehr als nur Bezirksrätin zu sein oder so.
Warum mache ich das? Naja, einerseits Politik hat mich schon immer interessiert, immer spannend, habe ich immer spannend gefunden. Nicht zuletzt deswegen das Geschichtestudium, ganz genau. Und ich finde es gerade im Bezirk ganz faszinierend, weil man dem unmittelbar was tun kann. Ja? Man sieht nicht sozusagen, wie jetzt in der Bundespolitik oder von mir aus auch in der Stadtpolitik, dass man Gesetze macht, die dann umgesetzt werden, sondern wir setzen es um im Bezirk. Ja? Also wenn da jetzt der Ruf nach Hausnummer am neuen Mistkübel, neuen Bankerl ist und so weiter, können wir das unmittelbar umsetzen zum Beispiel. Und gerade Kultur finde ich was ganz, ganz Wesentliches, weil sie das Leben auch lebenswert macht. Das ist nicht etwas, das funktioniert, eine spezielle Funktion hat, sondern es unterhält, das ist schön. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil eine Stadt funktioniert, glaube ich, nicht, wenn es nur das Allernotwendigste hat zum Funktionieren oder zum damit das Leben seinen Gang gehen kann, wenn man nicht irgendwas Schönes hat dabei. Ja? Also ich finde das eine ganz, ganz wesentliche Sache. Darum mache ich das sehr gerne, ja. Es ist sehr schön, da auch gestalten zu können.
Und hast du eine bevorzugte Kulturschiene oder was schaust du dir persönlich gern an? Oder hörst du gern?
Also wie gesagt, Musik, ja, höre ich sehr gerne, wie gesagt. Da die unterschiedlichen Genres, wir haben vorher über Musik gesprochen, Beatles zum Beispiel haben wir gehabt, ja, die ich sehr schätze beispielsweise. Ja. Aber ich höre mir da quer auch im Gemüsegarten einfach alles an. Ich gehe aber auch sehr gerne in Museen. Ja. Also die Wiener Museen zum Beispiel, ich war letztens in der Albertina, tolle Ausstellungen angeschaut. Also ja.
Der Damenhirst ist da gerade, oder?
Der war, jetzt oder ist die Wiener Bohème und eine Ausstellung, die heißt Fernweh, Künstler auf Reisen, so ist wirklich, wirklich nette Sachen. Ja. Aber ich bin da einfach offen für alle Kunst- und Kulturformen eigentlich. Ich kann nicht sagen, das ist mir lieber als das andere, da tue ich mir sehr schwer.
Okay, und bist du auch öfters im Bezirksmuseum?
Natürlich, da arbeite ich auch mit, sozusagen bin ich auch dabei, ja, dass ich mit der Gabi Dorfner, das ist die Kuratorin, die wissenschaftliche Mitarbeiterin dort, die das Museum quasi kuratiert, da sind wir oft dabei, Ausstellungen vorzubereiten oder auch im Museum Dinge zu archivieren, Dinge neu zu organisieren. Also da bin ich sehr oft, ja. Das liebe ich sehr, ja.
Ja, ich habe im Bezirksmuseum da einen ausgesprochen sympathischen Herrn mal kennengelernt, der sehr, sehr gut zeichnen kann. Ich weiß, leider habe ich seinen Namen vergessen.
Kennst du der Maler?
Ja, der macht, der ist, glaube ich, schon, ich schätze, zwischen 80 und 90 Jahre und der hat früher sehr viele vom alten Floridsdorf unter Anführungszeichen Skizzen angefertigt. Ja. Ganz, ganz toll. Ja. Und das ist so eine wirkliche, für mich eine Persönlichkeit da im Museum.
Ja.
Und weil er sich da auch so ehrenamtlich sehr engagiert hat. Ja, also Bezirksmuseum, bin ich schon auf die nächste Ausstellung gespannt, was da kommen wird. Gut, dann bevor wir welches Musikstück werden wir von dir hören oder also, hast du dir gewünscht?
Ich habe vorher die Beatles erwähnt und eins der tollsten Lieder von den Beatles, finde ich, ist With a Little Help from My Friends und das würde ich gern hören.
Okay, dann danke vielmals fürs Kommen und wir werden uns sicher bei der ein oder anderen Veranstaltung sehen.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr, wenn wir uns bei diversen Kulturveranstaltungen in der Bezirk wiedersehen.
Danke.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What
war wieder mal ziemlich viel Knowledge auf so wenig Zeit, die wir leider immer nur haben. Jetzt ist noch die alles entscheidende Frage, was wird abgehen in Mordor?
Also ich habe da einen Flyer gefunden, den ich sehr, sehr spannend finde, und zwar Zoom in Floridsdorf. Und zwar ist da von Mittwoch, den 20. bis Freitag, 22. August, und vom 27. bis 29. August von 10 bis 14 Uhr kann man sich anschauen, oder wie klingt und tickt die Stadt hier. Und da finden Baupläne und Stadtpläne, kann man da entwerfen, die Kinder. Und das findet alles in der Schleifgasse 11, 12, 10 statt natürlich. Und das ist so ein Sommeratelier mit der Stadtforschungsstation für Grätzelkinder. Und das Ergebnis wird dann präsentiert beim Urban Ice Festival am 17. Oktober. Finde ich sehr, sehr toll für Kinder, also dass da die Kinder quasi Floridsdorf erforschen. Es ist ein Workshop für Kinder von 4 bis 12 Jahre. Und was wiederkommt, ist die Likörstube.
Jawohl, da die ist eigentlich nie wirklich weg. Aber
Herbstprogramm ist, und zwar das eröffnet der Bernhard Hammer, der vielleicht filmbekannt ist von Elektro Guzzi.
Wirklich?
Und ja, der hat ein Soloprojekt gemacht, das heißt Gelb. Und ja, der kommt in die Likörstube.
Fix Termin. Wie schafft man es als Publikum in die Likörstube?
Ja, mit Anmeldungen unter wasgetabinmordo@gmail.com, weil ja, die Plätze sind begrenzt durch dieses tolle Ambiente, und zeitgerecht anmelden.
Alles klar.
Und damit dann spielt es noch, was, Fuchs ist doch auch.
Da haben wir noch Zeit.
Da haben wir noch Zeit. Okay,
27.
Da haben
September
wir noch eine Sendung.
Glüht Jedlersdorf wieder.
Okay.
Aber das können wir nächstes Mal, können wir eintauchen, wenn du magst.
Gut, gut. Dann hören wir uns wieder am
Freitag, nächsten vierten Freitag im September, und sagen Bussi und alles Liebe aus
Mordor.
Wenn man in Jedlersee baden könnte, ein Hochgenuss wäre das direkt. Der Weg ist nicht weit und man braucht nicht viel Zeit, nur weiß kein Mensch, wo der See steckt. Man sollte doch glauben, die Jedlerseer, die wohnen näher und wissen's eher. Doch keiner hat eine Idee vom lieblichen Jedlersee. In Jedlersee wäre das Baden so nett, doch ist das ein Gefret, man findet ihn halt nicht. Der See, der ist einfach nicht hier. Was sagst du, so ein Pech haben nur wir.
Wir freuen uns über ein Mail an mordo@u94.at. Wünsche, Anregungen, Liebesbriefe, Ankündigungen, wir nehmen alles. Bussi aus
Mordor.